Ja, liebe Kolleginnen, Kollegen, Studierende und andere, wir freuen uns sehr, dass nach dem erschöpfenden gestrigen Abendkolloquium heute Abend doch wieder relativ viele gekommen sind zur Vorstellung eines Studienprojektes. Und ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, in 6 Minuten, die sind mir nämlich zugeteilt worden, in die Anfänge des Projektes einzuführen und gleichzeitig vorzustellen, wobei die Hälfte der Zeit schon die Vorstellung betragen könnte, aber ich will es relativ kurz machen. Wir, das sind sozusagen die Koordinatoren, Viktoria Bischop, Jens Adam und ich, und die wirklich Arbeitenden, Studierenden, sind Anja, Viktoria, Marius, Antonia, Rianon, Christine, Ninja, Sandra, Carola, Julia, top, ich habe alle geschafft, ohne auf den Zettel zu gucken, vielen Dank. Ja, ich möchte dieses Projekt, das jetzt sukzessive vorgestellt wird, und wir werden keine Ergebnisse vorstellen, weil das Projekt in diesem Sinne nicht so einfach Ergebnis hat, sondern den Prozess schildern. Ich möchte dieses Projekt jetzt in diesen 5,5 Minuten, die ich jetzt noch habe, sozusagen mit dem Adjektiv ungewöhnlich vorstellen, weil es war in der Tat in der Idee wie im Ablauf ein ungewöhnliches Projekt. Das erste Mal ungewöhnlich sozusagen betrifft die Geschichte und die Idee. Die Idee, die nämlich von Antonia Weiß und wo Rainer Unch kam, zusammen. Die Idee, eine Vorstellung in multikulturellen Schulen, ethnologisches Wissen und ästhetische Kreativität zusammenzubringen, dass Schule als Lebenswelt erfahrbar gemacht wird. Also in Schulen, in denen in der Tat Multikultur herrscht, eine Vielfalt von Sprachen und Slangs und Herkünften, die aber ganz unterschiedlich thematisiert worden sind und werden, wie wir dann erfahren haben. Und diese Idee war eben, mit uns, mit euch beiden und 2 weiteren Kolleginnen und Kollegen, die künstlerisch in Schulen arbeiten, und mehreren Schulklassen dies zusammen zu erarbeiten. Der Titel hieß 7 Felder. Das war ungewöhnlich, der Begriff, sozusagen diese Metapher kam von euch. 7 Felder sollte ganz einfach einmal beeindrucken, weil 7 ist immer eine magische Zahl. Und es ging ja auch darum zu beeindrucken, nämlich möglicherweise künftige Geldgeber. Mit 7 Feldern waren kulturelle und kreative Fähigkeiten angesprochen. Sammeln und besitzen, teilen und tauschen, schaffen und gestalten, bearbeiten und benutzen und andere mehr. Ungewöhnlich war also erstens die Außenidee. Zweitens war ungewöhnlich, dass dieses Studienprojekt wahrscheinlich noch stärker als die meisten anderen bisher Experimentcharakter hatte. Und zwar Experimentcharakter insofern, als wir über den Ablauf, die Kooperation, die Finanzierung erst im Laufe des Projektes überhaupt Gewissheit erlangen konnten. Also ein Projekt sozusagen by doing, viel weniger geplant als vieles andere vorher. Das war für uns ein Risiko, das war aber vor allem für euch ein Risiko, weil die Kunst lebt auch nicht von der Liebe allein. Also die Finanzierung war unklar, als wir begonnen hatten. Und das Risiko bestand, und ich sage jetzt mal durchaus optimistisch, besteht bis jetzt auch noch im Endprodukt. In 4 Wochen soll das Endprodukt ein wichtiges fertig sein. Wir werden mal schauen, ob das Risiko eben begrenzt gehalten werden kann. Drittes Stichwort, ungewöhnlich auch diese dreifache Interaktion, also Ethnologie, Kunst, Schulen mit einem weithin offenen Thema, also nicht etwas Begrenztes thematisch oder räumlich, ein Kiez oder eine Religion, sondern es ging um Wissen und Ästhetik und es ging darum, die als Werkzeuge einzusetzen in einen völlig offenen Raum, bei Gruppen, die beteiligt waren, die auch ganz unterschiedliche Verbindlichkeiten hatten. Wir wussten ja gar nicht, kriegen wir die Schüler überhaupt. Viertens, und das ist der vorletzte Punkt, jetzt habe ich noch 1 Minute und 30 Sekunden, hoffe ich, am ungewöhnlichsten aber sicherlich die Feldsituation. Das war eben nicht teilnehmende Beobachtung sozusagen als Begleitung einer Gruppe, nun macht mal und wir gucken zu. Das war auch nicht einfach Beobachtung einer anderen Lebenswelt, sondern das war im Grunde genommen eine gemeinsame Erschließung von tacit knowledge, also von einer Schulwelt, die als Lebenswelt zu verstehen war und die in vieler Hinsicht von den Schülerinnen und Schülern einfach gelebt, wie eben üblich, aber nicht thematisiert wird. Und die Methoden der Ethnologie Und die Praktiken sozusagen der Kunstprojekte sollten dazu dienen, dieses Wissen bewusster zu machen, also sozusagen die eigene Welt mit zu interpretieren. Insofern waren diese 14- bis 16-jährigen Schülerinnen und Schüler, das war die Kernaltersgruppe, gleichberechtigte Partner, jedenfalls in dieser Idee, die natürlich von diesem Angebot unterschiedlich Gebrauch gemacht haben. Aber wir waren in wechselnden Rollen und viele Bereiche wussten und kannten wir eben nicht. Dort waren Sie sozusagen dann die Experten. Und die Anwendung und die ethnologischen Methoden konnten eben erst in der Anwendung erschlossen und erarbeitet werden. Das war extrem schwierig zu bewältigen, weil die eigene Rolle in diesem Feld hochreflexiv war. Wo stoßen wir was an? Wo geben wir was vor? Wo müssen wir uns zurückhalten? Es war extrem schwierig, weil drei Gruppen sozusagen mit ihren professionellen Deformationen, und diese Deformationen haben gerade auch Schulklassen, ganz schwierig zu koordinieren war. Es war extrem schwierig, gerade für uns, vor allem aber auch im Umgang mit Zeit. Was wir sonst, um Empathie herstellen zu können, haben und brauchen, Beobachtungszeit, Teilnahmezeit, war hier eben nicht gegeben. Wir sind in diese Schulen zum Teil eingefallen wie ein Flashmob und mussten in 5 Tagen eben alles sozusagen bewältigen, Vertrauen herstellen und gleichzeitig Endprodukte herstellen. 5. und letzter Punkt, das Ungewöhnliche, war eben, dass wir unter Schulbedingungen gearbeitet haben, unter den Bedingungen der Realität. Die Formate waren aus organisatorischen wie finanziellen Gründen nicht anders zu gestalten. Und unser Ziel war im Grunde genommen, unter diesen Bedingungen Wissenstransfer herzustellen. Bewegungen zwischen diesen drei Gruppen. Ungewöhnlich ist und war hoffentlich, dass daraus vielleicht, das hoffen wir, eine Art Pilotprojekt entsteht. Also etwas, was nicht nur einmalig stattgefunden hat, sondern jedenfalls als Erfahrung, vielleicht sogar als Modell eben auch in anderen Schulen nachgeahmt werden kann, weil wir gemerkt haben, da kann man eine ganze Menge bewegen in diesem Schulalltag, wenn man in dieser Form einmal arbeiten kann, und das sollte nützlich gemacht werden für andere Schulen auch. Und ungewöhnlich war auch, und das sage ich jetzt einfach nochmal nicht als billiges Kompliment, dass sich alle 10 und wir auch sozusagen in diese Unsicherheit, in dieses Risiko hineinbegeben haben und unglaublich intensiv mit diesen Schülerinnen und Schülern und mit den Künstlerinnen und Künstlern zusammengearbeitet haben. So, jetzt kommen Informationen, Hintergrundinformationen. Ein Filmausschnitt, der nicht in jedem Satz verständlich sein wird, aber er soll auch mehr atmosphärisch deutlich machen, wie und wo gearbeitet worden ist. Dann kommen Feldtexte, Essaytexte und andere Dinge und Fotos zu Praxis, zu den Feldern, also den thematischen Feldern und zu den Ergebnissen. Und am Ende lade ich dann noch zu der Ausstellung ein.
Wunderbar, dann wagen wir gleich den Einstieg in das Feld, ganz praktisch mit einem filmischen Beitrag, den uns Toja und Marius vorstellen.
Ja, also wir haben als Filmgruppe das Projekt zumindest teilweise in manchen Phasen ein bisschen filmisch dokumentiert. Hiervon bekommt ihr jetzt einen Rohschnitt zu sehen, und der leider, weil die Anlage nicht so richtig mitspielt, vom Sound, ja, wir mussten auf diese kleinen Boxen zurückgreifen, also es wird nicht so richtig rüberkommen, aber hoffentlich zeigen wenigstens die Bilder ein bisschen Atmosphäre. Und auch die Akteure, dass man nachvollziehen kann, wer da was gemacht hat.
Wenn ihr ein Video machen wollt, Film, am ehesten Geschichte und Texte schreiben, Film. Hör mal her, Geschichte und Texte will keiner machen.
Ich heiße Levent, mein Nachname ist Atopasch und komme aus der Türkei, aber wurde hier geboren.
Wenn er auf einer einsamen Insel gehen würde, würde er bestimmt Geld, seine Frau, ein Anzug, ein Auto, ein iPhone bestimmt.
Name ist ein Brain, nennt man das Brain, Brainstorming gemacht, genau. Und dann hat jeder von uns einen Dinner-Treiber bekommen, wo wir unsere Lieblingsorte, unser, also unseren Bezirk, so, wo wir öfters rumhängen, testen sollten.
Lass mich raten, das ist die Ukraine.
Hier wohne ich, und hier wohnt mein Freund, und hier ist sein Schauspielplatz, da gehe ich öfters hin mit meinen Freunden und Männern.
Geht das auch wieder nicht? Alle nach vorne.
Ja.
Man spricht Personen an, die man gar nicht kennt. Und ja, aber wenn man kommt halt einen Kick.
Also ich habe mal eine kleine Grafik für euch gebaut, um mal zu zeigen, wer alles an dem Projekt beteiligt war. angefangen hat alles, wie Professor Kaschuber schon gesagt hat, mit der Initiative Ästhetische Feldforschung, die von Antonia Weiß und Rainer Unsch ins Leben gerufen wurde. Ich habe das Ganze so ein bisschen mit einem kleinen Zeitstrahl versehen, dass ihr sehen könnt, wer wann dazugekommen ist oder wann wir mit welcher Schule die Projektwoche durchgeführt haben. Kurze Zeit später kam dann Julia Schemberger zu dem Projektinitiative Ästhetische Feldforschung dazu und Ende 2009 kam dann auch das Institut für Europäische Ethnologie mit zu dem Projekt. Zur gleichen Zeit etwa hat dann der vierte Künstler, Djago Jovasevic, zugesagt. Und wie ihr sehen könnt, ist das Haus der Kulturen der Welt schon von Anfang an eigentlich als Partner mit bei dem Projekt dabei gewesen. Das HDK ist, unterstützt dieses Projekt mit Sachleistungen, stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung und unterstützt die Künstler auch bei der Ausstellung. Im Sommersemester 2010 begannen wir dann mit dem Projekt und zwar sind wir im Juni 2010 und im Juli an den ersten beiden Schulen gewesen, an der Oberschule am Brunnenplatz im Wedding und der Willy-Brandt-Schule im Wedding. In den ersten zwei Wochen war die Finanzierung noch nicht wirklich klar. Das heißt, hier sind die Künstler und so auch aus den Fördertöpfen der Schule bezahlt worden, beziehungsweise Antonia Weiß hat einen Lehrauftrag von unserem Institut erhalten. In den Sommerferien beziehungsweise in den Semesterferien ist dann einiges passiert. Die Finanzierung war durch. Wir hatten dann ein bisschen Geld. Das heißt, die drei Schulen, die im Wintersemester die Projekte gemacht haben, wurden dann in voller Besetzung, also mit alle vier Künstler waren dann dabei. Und die Förderer, wie ihr sehen könnt, sind, also der Hauptförderer ist der Berliner Projektfonds für kulturelle Bildung und der zweite Förderer ist die Bundeszentrale für politische Bildung, die quasi das Geld dafür geben. Von Anfang an dabei war auch das internationale Jugendkunst- und Kulturhaus Schlesische 27, die aber erst im Sommer quasi auch offiziell mit im Boot war. Wichtig zu sagen ist auch noch, dass Matthias Baxmann dazu kam. Er unterstützt einige Studenten von uns bei der Erstellung eines Radiopodcasts, der dann später auch auf unserer Internetseite zu hören sein wird. Ja, um nochmal die Schulen zu nennen, die wir im November und Dezember 2010 besucht haben und mit ihnen ein Projekt gemacht haben. Das war die Rudolf-Dietz-Schule in Wilmersdorf, die Ferdinand-Freigrad-Schule in Kreuzberg und die Oberschule am Brunnenplatz im Wedding. Ja, am 13.02.2011 ist dann die Ausstellung im Haus der Kultur in der Welt und in der Zeit danach und auch jetzt arbeiten wir halt an unseren Ergebnissen, die später nochmal vorgestellt werden.
Gut, so viel der Überblick zu den Projektbeteiligten. Ich werde das Ganze nochmal in einen kleinen Kontext stellen, wie wir eigentlich gearbeitet haben, unsere Prozessbeschreibung, was haben wir denn eigentlich gemacht? Also ich denke mir, wie bereits an der Grafik deutlich geworden ist, haben wir über diese zwei Semester hinweg, der Strich deutet es an, fünf Projektwochen an den vier Berliner Haupt- und Gesamtschulen durchgeführt. Diese sind da oben die blauen. Zunächst also im Sommersemester 2010, sagte Julia ganz richtig, waren wir in Wedding an diesen beiden Schulen, später dann in Kreuzberg-Wilmersdorf und erneut in Wedding, falls man das nicht ganz genau lesen kann, gerade in den hinteren Reihen. Dort haben die Studierenden zu zweit Gruppen gebildet, die je nach eigener Schwerpunktsetzung entweder medien- oder themenzentriert mit 4 bis 6 Schülern gearbeitet haben. Pro Projektwoche standen dabei zwei Künstler zur Verfügung, die die Arbeit aller unterstützt haben. Antonia Weiß und haben wir ja schon genannt. Sie konzentriert sich auf die kreative Arbeit mit Texten. Djago Jovasevic war hier auch schon genannt. Er arbeitet mit Sound und Musik. sowie auch in diesem ersten Semester hinzu kam Julia Schemberger, die mit visuellen Medien und Fotografie arbeitet. Während dieser ersten beiden Projektwochen waren alle Studierenden hundertprozentig in die Projektarbeit und gleichzeitig den künstlerischen Prozess involviert. Die Künstler haben unterstützend kreative Übungen angeboten und die prozessbegleitenden Doktoranden Jens Adam und Victoria Bishop haben teils die Gruppen mitbetreut und teils beobachten können. Die Gruppenarbeit fand dann medial verteilt als Arbeit mit Geräusch und Ton, Arbeit mit Kamera und Film sowie Arbeit mit Kamera und Foto und Arbeit mit Text und Papier statt. Aber auch thematisch divergent, da sich zwar inhaltlich alle Gruppen mit den offiziellen Themen Koffergeschichten und fliegender Teppich befassten, diesen Rahmen aber so offen interpretierten, dass zum Beispiel Fundstücke oder die lokale Buslinie im Wedding oder auch Kleidung und Style zum Kernthema einiger Gruppen wurden. In diesen einzelnen Gruppen wurden neben der thematischen Arbeit auch versucht, eine methodische Ebene zu etablieren, die die ethnologische Forschungsweise vermittelt. Dazu wurden die einzelnen Themenschwerpunkte mittels ethnologischer Methoden generiert und dann tiefergehend weiterverfolgt. Das passierte in den Arbeitsgruppen individuell verschieden und flexibel an sowohl Schüler als auch Schulen angepasst. Das Forschen mit den Schülern gemeinsam war ja schließlich zentrales Anliegen des ganzen Projekts. Zwei Beispiele dazu werden wir gleich nochmal etwas ausführlicher hören. Zunächst aber nochmal zu dem zweiten Teil des Projekts, also auch dem zweiten Semester. Da war eine andere Ausgangslage in der Finanzierung gegeben. Julia hatte es angerissen. Das bewirkte, dass wir personell sehr viel stärker durch Künstler unterstützt werden konnten. Das bedeutet dann konkret, dass in der zweiten Phase jede studentische Gruppe mit je einem Künstler fest innerhalb einer Projektgruppe arbeiten konnte. Zu den oben genannten Künstlern kam noch Rainer Unch dazu, der im Bereich Video arbeitet. Victoria Bishop hat ebenfalls die Projektarbeit voll mit übernommen, um die Studenten zu unterstützen. Es festigten sich daher die Gruppen Foto, Film, Ton und Text, wobei wir diese Unterscheidung maßgeblich eigentlich für uns beibehalten haben, um natürlich nach einschlägiger Erfahrung nicht attraktivere und weniger attraktive Arbeitsbereiche für die Schüler zu generieren. Ganz konkret, in jeder Projektwoche haben wir mit den Schülern 5 Tage lang in den Schulen etwa von 8 bis 13 Uhr gearbeitet. Währenddessen wurden auch Exkursionen und Ausflüge unternommen, sowohl im Wohnumfeld der Schüler als auch zum Institut hier und zum Grimm-Zentrum, wie bereits gesehen. Dort wurde jeweils ortsgebunden geforscht und die ganze Umgebung erkundet. An jedem Freitag am Ende einer Projektwoche stand uns eine schulinterne Präsentation bevor, bei der die Arbeitsergebnisse vorgestellt wurden, sowie auch die Prozesse und Methoden erläutert wurden. Zur praktischen Vorgehensweise im Laufe einer Woche werden nun 2 Arbeitsgruppen ihre Arbeit und die Forschung mit den Schülern vorstellen. Dazu würde ich zunächst das Wort an die Fotogruppe geben.
Ja, unsere kleine Gruppe hat sich mit dem Gestaltungsprinzip Fotografie auseinandergesetzt. Wir haben die Fotokamera als Medium genutzt, um zu dokumentieren und um das Material, welches wir durch ethnologische Methoden erhoben haben, künstlerisch umzusetzen. Wir interessierten uns dabei für die räumliche Praxis der Jugendlichen und gaben ihnen den Schulraum als Thema vor. Daraus entwickelten sich dann je nach Schule unterschiedliche Themen. Und in unserer exemplarischen Darstellung arbeiteten wir zu Geboten und Verboten in der Schule und setzten uns intensiv damit auseinander, wie mit Regeln umgegangen wird und welche Auswirkungen sich daraus ergeben. In jeder der 3 Projektwochen im Wintersemester stiegen wir dann in unsere Arbeit mit den Schülern über die Methode Interview ein. Dafür stellten wir ihnen dann folgenden Arbeitsauftrag. Stellt euch vor, ihr werdet Journalisten und würdet an eine Schule gehen. Was interessiert euch in der Schule? Überlegt euch bitte Fragen dazu. Im Anschluss daran führten sie untereinander, aber auch mit uns Interviews. Und nachdem wir Studenten diese Interviews transkribiert hatten, konnten wir schließlich gruppenspezifisch Themen generieren. Alle Themen sind daher immer aus den Interviews und somit aus dem Interesse der Jugendlichen hervorgegangen. In unserem jetzigen Beispiel gab es die für die Schüler wichtigen Unterthemen Gewalt bzw. Waffen, Rauchen bzw. Drogen, Klassenregeln und Ziele, ihre eigene Identität sowie ihr Verhältnis zu den Mitschülern, als auch Strategien des Flüchtens. Durch die Anwendung des Wahrnehmungsspaziergangs, den wir gleich zu Beginn der Wochen durchführten, arbeiteten wir Räume in der Schule heraus, die für die Jugendlichen besonders wichtig waren. Schüler haben Zweierteams gebildet und sich abwechselnd durch die Schule geführt und dabei Notizen gemacht. Wir probierten auch eine Variante des Wahrnehmungsspaziergangs aus, indem wir jeweils einen Schüler aus einem Team mit verbundenen Augen durch die Räume geschickt haben, um seine gewohnte Umgebung auch mal auf eine andere Art und Weise wahrnehmen zu können und seinen Hör-, Geruchs- und Tastsinn zu schärfen. Räume, die sich hierbei als bedeutend für die Schüler herausstellten, waren unter anderem der Schulhof mit seinen Raucherecken und der Möglichkeit, das Schulgelände zu verlassen, der Klassenraum, in dem alle wichtigen Gebote und Verbote schriftlich festgehalten wurden, und das WC, auf das ich später nochmal eingehen werde. Um den Raum des Schulwegs jedes einzelnen Schülers zu erforschen, wandten wir die Methode der Mental Map an, die dann durch Fotoserien ergänzt wurde. Nach der Anwendung der verschiedenen Methoden machten wir ein zusätzliches Brainstorming mit den Jugendlichen zu unserem Thema, um Motive zu finden, die gemeinsam fotografiert werden konnten. Bevor wir loszogen und Raumerkundungen mit der Kamera machten, haben wir die Schüler an das Medium Kamera bzw. Foto herangeführt, indem wir Inputs zur Kameratechnik und zu Perspektiven gegeben haben. Und jetzt kommen wir zu unserem Beispiel WC und Sandra wird eine kurze Feldnotiz vorlesen.
Es ist Montag, kurz nach 8 Uhr und Beginn der ersten Projektwoche im Winter. Ich muss auf die Toilette und gehe in die Schule hinein. Ich frage einen Schüler, wo sich eine befindet, und er sagt höflich, dass ich ins zweite Obergeschoss muss. Beim Treppensteigen bemerke ich zwei Mädchen, die besonders langsam hochlaufen. Im zweiten Stock angekommen, schauen sie vorsichtig um die Ecke und biegen dann schnell in die entgegengesetzte Richtung ab. Sie wollen offensichtlich nicht gesehen werden. Vor der Toilette angekommen, öffne ich die Tür. Es riecht nach Rauch. Ich sehe die beiden Mädchen wieder. Sie sitzen auf dem Fußboden, schauen mich kurz an und halten sich dann weiter und lassen sich nicht durch meine Anwesenheit beirren. Im Gegensatz zu den anderen Schulen besitzt diese Klopapier. Spiegel und Klobrillen sind nicht vorhanden. Sprüche und Graffiti sind an den Wänden zu sehen. Ich gehe wieder hinaus, doch die Mädchen scheinen keine Anstalten zu machen, dies ebenfalls zu tun.
Ja, Sanders Feldnotiz macht deutlich, dass es sich hier nicht um ein vermeintlich stilles Örtchen handelt. Auf den ersten Blick ist das WC kein Raum, der einladend wirkt. Und während unserer Arbeit wurde uns das auch bestätigt mit den Worten, da drin lebt etwas. Aber die Toilette ist an dieser Schule ein Ort, an dem gechillt, geredet und geraucht wird. Schüler treffen sich dort, setzen sich auf den Boden und verstecken sich vor ihren Lehrern. Ihr Raumwissen wird dabei also um die Funktionen des Chillens, Redens und Rauchens erweitert und automatisch umgesetzt. Erst durch den Einsatz unserer ethnologischen Methoden ist dies dann sowohl für sie als auch für uns sichtbar geworden. Das WC entpuppt sich als Aufenthaltsraum, sodass ein anderer Schüler äußerte, auf dem Klo ist so voll wie auf dem Flughafen. Die Jugendlichen halten sich hier also länger als nötig auf und brechen Schulregeln, indem sie rauchen und sich an den Wänden mit Filzstiften verewigen oder Schuleigentum zerstören. Letzte Woche Mittwoch hatten wir ein Treffen im Haus der Kultur in der Welt und die Schülerinnen und Schüler unserer Gruppe sind sofort auf uns zugestürzt, um uns zu begrüßen und haben uns erzählt, dass jetzt nach Silvester mit Silvester ein Knaller in die Toilette gesprengt wurde. Und wir haben dann mal auf Facebook geguckt und das Foto, was man hier sehen kann, gefunden. Ja, und als Fazit zu diesem Beispiel ist zu sagen, dass hier deutlich wird, wie Jugendliche sich Raum bzw. ganz konkret den Schulraum aneignen und diesen umfunktionieren.
Ja, so noch ein zweites Beispiel, ganz andere Art, hören wir dann jetzt von der Filmgruppe mit Marius und Vicky.
Also, wir von der Filmgruppe, Wir von der Filmgruppe haben nicht nur, wie vorhin gesehen, manche Prozesse dokumentarisch begleitet. Wir haben auch mit den Schülern filmisch gearbeitet. In der ersten Hälfte, im ersten Semester, haben wir das zu zweit gemacht. In der zweiten Hälfte kam Beine dazu und hat hauptsächlich mit den Schülern filmisch gearbeitet. Und wir wollen jetzt kurz skizzieren, wie so ein Themenfindungsprozess, das war jetzt spezifisch der Themenfindungsprozess in der ersten Woche in der Grundschule, ablaufen kann. Also, das eigentliche Thema dieser Woche war Koffergeschichten. Wir hatten aber als Themeneinwurf uns den Begriff Kiez überlegt. Die Überlegung war, mit Kiez kann man wahrscheinlich arbeiten. Wir hatten die Hoffnung, dass die Schüler damit was anfangen können. Wir konnten auf jeden Fall was mit anfangen. Wir hatten dementsprechend die Hoffnung, dass wir uns da auf einer Ebene einigen können und dass das funktioniert. Und haben mit dem Begriff Mein Kiez oder Unser Kiez ein Brainstorming eingeleitet.
Ja, und bei dem Brainstorming haben wir halt mit den Kindern verschiedene Themen gesucht. Haben wir mit den Kindern verschiedene Themen gesucht und da kam zum einen raus ein Jugendclub, zu dem sie öfters gegangen sind. Oder der Gesundbrunnen-Center, der gleich um die Ecke von der Schule war, der halt auch sehr viel Freizeitaktivität geboten hat. Dann eine Polizeistation, wurde auch erwähnt, war auch sehr gefragt. Oder zu unserem Erstaunen, der M27er. Das ist der Bus, der fährt von Pankow nach Jungfernheide und der fährt an der Schule vorbei und viele Schüler nutzen den halt auch. Und den Schülern ist es sofort aufgefallen, dass der oft zu spät kommt. Und nach langem Hin- und Her-Überlegen und Abstimmen wurden dann sich die Schüler einig, dass sie über den M27er forschen möchten. Und dann haben wir denen Kameras in die Hand gedrückt und dann sind sie losgegangen und wir haben ihnen noch ein bisschen Technik erklärt. Dann sind sie losgegangen und haben dokumentiert, wie wir 20 Minuten auf den Bus warten und er wirklich tatsächlich nicht kommt. Dann, dass auf einmal drei Busse hintereinander kommen und wir können in den ersten nicht einsteigen, weil er zu voll ist. Und und dann haben sie so eine Art Fragenkatalog sich erstellt und haben ihre Mitschüler gefragt, ob sie den Bus nutzen, die Lehrer gefragt, wie sie es finden, wenn die Schüler zu spät kommen wegen dem Bus. Sie haben Passanten gefragt und was wir auch schon in dem Trailer ein bisschen gezeigt haben, und Busfahrer. Ja. Und im Nachhinein, weil ich und Markus, wir waren am Anfang so ein bisschen erstaunt darüber, im 27er, aber im Nachhinein haben die Schüler uns alle bestätigt, das war die beste Idee, die sie hätten haben können. Und das hat uns ein bisschen ermutigt.
Ja, und dieser Themenbereich des M27 wurde dann in einem weiteren Prozess nochmal erweitert. Das zeigt auch so ein bisschen, wie die Zusammenarbeit zwischen Künstlern und uns Studierenden dann teilweise stattfand, als dann wir diesen Themenfindungsprozess gerade angestoßen hatten, aus dem Brainstorming raus gearbeitet haben und dann eine Künstlerin zu der Gruppe dazu kam und sagte, ja, aber ihr seid doch zwei Palästinenser und ihr seid doch zwei Türken, das ist doch auch spannend und macht doch mal was dazu, was dazu führte, dass weitere Geschichten in diesen Film eingewoben wurden, die fiktive Reisen erzählen von Berlin oder zwischen Berlin und Palästina, beziehungsweise zwischen Berlin und der Türkei. Und da haben wir jetzt ganz kurz einen Filmschnipsel noch von einer Minute für diesen Film.
Zeit limitiert uns, noch mehr zu zeigen. Deswegen erst nochmal zu etwas anderem. Die Felder und Themen, die wir eigentlich bearbeitet haben, dazu vielleicht ein paar Worte. Ja, begonnen haben wir, wie wohl jeder in so einer praktischen Feldforschung, mit der Auseinandersetzung über uns selbst im Feld. Was wollen wir von den Schülern? Wie werden wir auf sie wirken? Werden wir es schaffen, gemeinsam mit ihnen zu forschen oder doch wieder eher über sie. Und dann auch ganz pragmatisch, wie können wir unsere Methoden und Forschungsansätze ohne besondere pädagogische Fähigkeiten verständlich und gleichzeitig spannend vermitteln? Was also können wir bieten? Tja, zum Thema haben wir uns dann ganz allgemein die Lebenswelt der Jugendlichen im avisierten Alter von stolzen 12 bis 18 Jahren gemacht. Und die Fokussierung auf speziellere Themen sollte dann erst aus dem Feld heraus erfolgen. Hilfsmittel dafür war zum Beispiel die thematische Rahmensetzung der 7 Felder von künstlerischer Seite, die wir als Folie im Prozess verwendet haben. Im Verlauf der Arbeit kristallisierte sich dann immer stärker so eine Verengung des Themas auf Migration und Herkunft, Integration und Identität sowie Diversität und Differenz heraus. Aber in der Diskussion im Seminar haben wir eigentlich festgestellt, dass uns das als Studierenden zu festgelegt war und nicht ausreichend mit dem Forschungsmaterial, was wir eigentlich erhoben haben, abgedeckt werden konnte. Vielmehr vermuteten wir andere Schwerpunkte bei den Teilnehmern und suchten weiterhin nach offenerem Zugängen, der den Jugendlichen Raum für eigene Themen geben sollte und dennoch richtungsweisend für unseren Forschungsprozess sein könnten. Diesen Anspruch fanden wir zu Beginn des neuen Semesters in der Betrachtung von Räumlichkeit als soziale und gleichzeitig ästhetische Praxis im Alltag der Jugendlichen. Dabei konnte die Konstruktion von Heimat ebenso Ausdruck finden in so einem Ansatz wie auch moderne Nutzungsformen von Funktionsräumen, ohne jedoch in irgendeiner Form jetzt sehr forciert Gegenstand der Untersuchung zu werden. Gleichzeitig wurde ein Feld im Verlauf der Arbeit für uns zum Thema, das anfangs kaum Berücksichtigung gefunden hatte, beziehungsweise wir als solches gar nicht erkannt hatten. Es handelt sich um die Interaktion und Kommunikation zwischen den Projektbeteiligten. Wenn wir im Vorfeld ausgiebig diskutiert hatten, wie die Zusammenarbeit und mögliche Schwierigkeiten zwischen uns Studierenden und den Jugendlichen aussehen könnten, wie ihnen zu begegnen sei, wie unsere Rolle dabei immer wieder neu verhandelt werden müsste, waren wir überrascht festzustellen, dass auch die Erwartungen und Arbeitsweisen von Studierenden und Künstlern so divergent sein könnten, dass dies zu Missverständnissen und Problemen führen kann und dadurch das Projekt maßgeblich zu beeinflussen in der Lage ist. Deswegen wird also als ein neues Feld der Reflexion für uns sein, die Interaktion zwischen den beteiligten Projektpartnern in der Auswertung ganz besonders zu berücksichtigen. Es folgen an dieser Stelle 3 Essays, die teils Reflexionsansätze liefern und teils das Feld sehr genau beschreiben.
Ich wollte eigentlich Hase, aber ich mache Moschee. Zu den Prinzipien einer ästhetischen Forschung gehört, dass die Kinder und Jugendlichen durch persönlich geleitetes Interesse eigenen Fragen nachgehen. Es soll schülerorientiert gearbeitet werden. Zu diesem Grundsatz gehört, dass alle Kinder ein eigenes Thema ihrer Wahl finden und dann dazu recherchieren. In den Projektwochen erwies es sich als echte Herausforderung, dieses Ziel konsequent zu verfolgen. Über die Frage, wie der Anspruch Forschen mit, nicht über zu bewältigen sei, wurde sehr viel diskutiert. Möglicherweise ist diese Vorstellung ganz und gar eine Illusion, ein Ideal, welches zumindest im schulischen Kontext nicht zu verwirklichen ist. Das liegt zunächst ganz offensichtlich an den Machtstrukturen des schulischen Kontextes, in dem die ästhetische Forschung stattfinden soll. Die Schülerinnen arbeiten nicht freiwillig mit uns. Sie müssen während der Schulzeit an der Projektwoche teilnehmen. Einige freuen sich darüber, weil das besser ist als Mathe oder Englisch. Wie sich allerdings herausgestellt hat, ist die Bereitschaft, außerhalb der regulären Schulzeit etwas für das Projekt zu tun, sehr gering, was nicht weiter verwunderlich ist. In einigen Situationen waren die Künstler und Studenten teilweise gezwungen, eine Art Lehrerrolle einzunehmen, um zu verhindern, dass totales Chaos ausbricht, was uns nicht immer gelungen ist. Das zweite Problem ist, dass am Ende der Woche ein Produkt für die Ausstellung entstehen muss, irgendwie ästhetisch ansprechend gestaltet. Also werden Themenfindung und Forschungsprozess in eine der Studentin oder Künstlerin sinnvoll erscheinende Richtung gelenkt. Die problematischen Situationen entstanden meist beim ersten Kennenlernen oder bei der Besprechung des weiteren gemeinsamen Vorgehens. Künstler und Studierende müssen Angebote machen und so versuchen, Interesse zu wecken. Also werden Aufgaben gestellt, die bearbeitet werden sollen. Aufforderungen wie »Mach doch« oder »Schreib was zu« scheinen in der Praxis unvermeidbar. Einige Feldnotizausschnitte sollen die Schwierigkeit veranschaulichen, nicht das Thema zu bearbeiten, was die Ethnologin oder Künstlerin interessiert, sondern die Schülerin. So schreibt eine Studentin über den Prozess, mit einem Schüler ein Thema festzulegen und ihn zu motivieren. Leider konnte ich ihn überhaupt nicht davon überzeugen, dass das doch eine interessante Überlegung sei, welche Vorurteile Sportler untereinander über verschiedene Sportarten haben. Und weiter: Zu seinem Thema in dieser Projektwoche Freizeit und Wochengestaltung soll er ein paar Interviews führen, ziert sich aber, als wir unterwegs sind. In einer anderen Situation ist Victoria dabei, mit einer Schülerin ein Thema zu finden, während die andere Gruppe, dabei Schülerin M, mit einer Künstlerin arbeiten. Als Victoria sich wieder zur Gruppe zuwendet und fragt, ob M ein Thema gefunden hat: Ja, Moschee. Ich wollte eigentlich Hase, aber ich mache Moschee. Weiter spricht M nicht und Victoria notiert: I am not surprised and have to assume that she was directed along these lines. But also to be fair, I don't think I could have done much with Rabbit either right away, except around ideas of pets, responsibilities, birthday parties, presents. But never mind, her topic is mosque, and in fairness, she does go to the Quranic school 4 times a week and drew it quite large on her mental map. But I do know that M got her topic very quickly, while S and I had a longer process before settling on her topic. I can't help but think that M might have been pushed to go with Moshe rather than Hase.
Der Titel meines Kurzessays lautet Die Babylonische Sprachverlagerung. Es ist Sommer, am Beginn der zweiten Projektwoche. Nach der allgemeinen Vorstellungsrunde schlägt eine der Künstlerinnen ein Kennenlernspiel vor. Wir sollen uns alle in unserer Muttersprache vorstellen, denn hier seien viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Hintergründen. Ein Mädchen äußert mir gegenüber auf Deutsch, dass sie sich auf Rumänisch vorstellen wird, weil sie die Sprache besser beherrscht als Serbisch. Die Künstlerin beginnt und sagt ihren Namen und Herkunftsort auf Bosnisch. Nun muss ihr Nachbar das Gesagte wiederholen und sich im Anschluss selbst vorstellen. Bei den ersten Schülern läuft es ganz gut. Als allerdings ein Mädchen an der Reihe ist, deren Eltern von der Elfenbeinküste stammen, ruft sie in einem verzweifelten Ton aus: Ich will mich nicht auf Französisch vorstellen, ich kann das nicht, meine Mutter kann das viel besser. Die Künstlerin sagt motivierend: Du kannst es, du schaffst es. Doch das Mädchen weigert sich und stellt sich letztlich auf Deutsch vor. Dass die gestellte Aufgabe keine leichte ist, bemerke ich spätestens, als ich dran bin. Mein Nachbar stellt sich auf Arabisch vor und ich habe Mühe, das Gesagte, ohne es verstanden zu haben, zu wiederholen. Schließlich wiederhole ich unsicher das, was ich mir merken konnte, und stelle mich selbst auf Bosnisch vor. Die babylonische Sprachverwirrung kommt mir in den Sinn. Als 2 andere Mädchen dran sind, die mir vorher aufgeregt mitgeteilt hatten, dass sie ebenfalls aus Bosnien kämen, bin auch ich ein wenig erstaunt. Sie können sich weder vom Vokabular her noch grammatikalisch korrekt auf Bosnisch ausdrücken. Dies hindert sie jedoch nicht daran, es trotzdem mit Selbstbewusstsein zu tun. Ein solches Spiel scheint auf den ersten Blick lustig, doch wurden damit von Künstlerseite unbewusst Fragen zu Migration, Integration, Herkunft, Zugehörigkeit, Differenz und Identität aufgegriffen und an die Kids adressiert. Die darin enthaltene Vorannahme, ihr sprecht eine andere Sprache, deutet auf einen gesellschaftlich weit verbreiteten Diskurs des Andersseins bzw. des Anderssein-Sollens hin, der an die Jugendlichen unhinterfragt herangetragen wird. In anderen Worten, in diesem Zusammenhang kann durchaus vom Othering gesprochen werden. Da nur diejenigen Jugendlichen von der Mehrheit verstanden wurden, die sich auf Deutsch vorgestellt hatten. Interessant ist jedoch, wie die Jugendlichen mit dieser Situation umgegangen sind. Die einen stellten sich ganz selbstverständlich oder eben bewusst und mit Widerstand auf Deutsch vor. Die anderen handelten entsprechend der Erwartungshaltung und gaben ihre türkisch, arabisch, bosnisch oder eben rumänisch Kenntnisse zum Besten. Allerdings war bei den bosnisch sprechenden Mädchen auffällig, dass sie zumindest so taten, als ob sie die Sprache perfekt könnten. Wenn ich nicht selbst bosnisch sprechen würde, wäre mir dies nie aufgefallen. In diesem Zusammenhang ist Performativität gefragt. Den Jugendlichen wird eine Aufgabe gestellt. Sie dekodieren diese entsprechend ihrer Erfahrungsmuster und gesellschaftlicher Diskurse und gehen damit auf ihre ganz spezifische Art und Weise um. Wenn erwartet wird, die Stimme des Migranten zu hören, dann spricht dieser auch zu einem. Auch wenn er oder sie besser Deutsch spricht und in Berlin geboren ist. Die Frage, wer will bzw. wer soll ich sein, zeigt sich hier in einem anderen Licht und verdeutlicht, dass das Herausstellen und Beherrschen von Identitäten immer auch mit Repräsentation zu tun hat. Sofern der Wunsch darin bestand, von einer Muttersprache auszugehen, zeigte sich bei vielen Schülern, dass dies ganz offensichtlich Deutsch ist. Damit hätten wir auch das Rätsel um den Berliner Turm zu Babel an dieser Stelle zumindest ansatzweise gelöst. Wenn wir zukünftig bei der Arbeit mit Jugendlichen bewusster mit derartigen, Zitat, zur Auflockerung bestimmten Spielen umgehen, dann werden sich vergleichbare wie Völkerball oder Wer hat Angst vom schwarzen Mann möglicherweise in einem neuen Licht zeigen. Inwiefern die Jugendlichen selbst Sprache als Distinktionsmerkmal ansehen, wurde an einer zweiten Schule thematisiert. Doch dazu in einem anderen Rahmen mehr.
Nun noch zum Thema der Interaktion zwischen den Gruppen. Die Zusammenarbeit der drei Gruppen, Künstler, Studenten der europäischen Ethnologie und Schüler, ist Teil der Kernidee des Sieben-Felder-Projektes und sozusagen das Außergewöhnliche bei diesem Projekt. In diesem Zusammenspiel mussten verschiedene Rollen austariert und ausprobiert werden. Die Künstler nahmen häufig die leitende Position ein, traten tonangebend auf, erteilten Anweisungen, gaben Aufgaben, forderten Ruhe ein, vermutlich, dass sie sich stark für den Ablauf und den Erfolg des Projektes verantwortlich fühlten und auch Routinen der Projektarbeit besitzen. Doch entstand dadurch häufig eine schulische Atmosphäre, in welcher die Projektarbeit nicht frei war, sondern permanent unter Zeit- und Produktionsdruck stand. Die Studenten hingegen wollten nicht autoritär, sondern vielmehr freundschaftlich auftreten und Themen und Vorgehen langsam im Gespräch entwickeln. In den Augen der Künstler drohten sich daraus jedoch Zeitprobleme und zu beliebige, unkulturelle Themen zu ergeben. Die Interaktion zwischen Künstlern und Studenten führte bei einigen der Studenten zu dem Gefühl, eine für alle Themen offene ethnologische Perspektive werde unterbunden und man sei nicht gleichberechtigt, sondern werde im Extremfall als Hilfsarbeiter behandelt. Im Verlauf des Projekts forderten die Studenten jedoch mehr Raum für ihr Vorgehen und ihre Perspektive, sowie weniger Einmischung durch die Künstler in bestimmten Projektphasen, was für die Künstler nicht immer leicht zu akzeptieren war. Die Schüler waren nicht aktiver Teil dieser Interaktion zwischen Künstlern und Studenten, doch auf den Ablauf des Gesamtprojektes wirkten sie selbstverständlich sehr stark ein. Vor jeder neuen Projektwoche war meine Neugier auf die Schüler sehr groß. Wie würden sie sein? Wie würde die Arbeit mit ihnen am Montag laufen, wie am Donnerstag? Würden Sie sich für das Projekt begeistern können, Sie mitarbeiten? Im Rückblick habe ich den Eindruck, dass die Schüler Spaß an den Projektwochen hatten. Zumindest auch viel besser als Schule, konnten sich wohl alle einigen. Wenn auch Nachfragen, was das alles solle, oder Bemängelungen, dass es langweilig sei, nicht ausblieben. Einige sahen das Projekt durchaus auch als Möglichkeit, denn endlich hört man jemand zu, was wir wollen und was uns interessiert. Die Schüler schienen eine sehr genaue Wahrnehmung davon zu haben, wie ihnen begegnet wurde und dementsprechend fiel zumeist auch die Gegenreaktion und Interaktion aus. So wurde auf die genervte Aufforderung, nicht reden, jetzt mach doch mal, wir haben nicht viel Zeit, zumeist nur die Augen verdreht. Eine wirkliche Produktionssteigerung konnte ich jedoch nicht bemerken. Das Austesten von Grenzen wiederum war ein Vorgang, der immer wieder sowohl gegenüber den Künstlern als auch den Studenten stattfand. Sie fragte beispielsweise ein 17-jähriger Schüler beim Wahrnehmungsspaziergang außerhalb der Schule, als er sich bereits eine Zigarette angesteckt hatte, oh, oder stört euch das jetzt, wenn ich rauche? Innerhalb der Schülergruppen war sowohl Gruppensolidarität als auch Kritik an anderen Schülern zu beobachten. beispielsweise wenn Schüler für Ruhe in der Gruppenrunde sorgten. Die Interaktion mit den Schülern konnte jedoch sehr unterschiedlich laufen, abhängig vom Fortschreiten der Projektwoche, der Tagesform, Pausennähe oder vielem anderen mehr. Die Relevanz dieser Interaktion zwischen den beteiligten Gruppen rührt daher, dass das Gelingen oder Misslingen eines Projektes wie diesem zu einem erheblichen Maß davon abhängt, wie diese aussieht und abläuft. So beispielsweise bei der Frage, wie viel jeder Schüler, Ethnologe und Künstler bereit ist, von sich selbst, seinem Alltag und seinen Interessen mit einzubringen. Und dieses Einbringen, Öffnen und die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle wiederum ist elementarer Bestandteil jeder Forschung, ob ästhetisch oder nicht.
Die Ergebnisse unserer Forschung in schulischen Lebenswelten und anders erfahrenen kulturellen Kontexten werden in unterschiedlichen Produkten präsentiert werden. Eine Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt, eine Homepage, eine Broschüre und ein Radiofeature. Im Haus der Kulturen der Welt werden die Ergebnisse der Forschung in Form von künstlerischen Produkten wie Fotosälen, Texten, Filmen und Klangcollagen sowie begleitenden ethnologischen Texten zu sehen sein. Ein weiteres Ergebnis stellt eine Homepage dar, die aus einem ethnologischen Blick heraus die Feldforschung präsentiert und analysiert. Der Fokus wird dabei auf dem Prozess des Forschens mit den Schülern und den Künstlern liegen. Zusätzlich wird es jedoch auch eine Rubrik geben, in der man einen Einblick in die künstlerischen Endprodukte erlangt. Als Erweiterung zur Homepage soll es eine kleine Publikation geben. Auf Papier zeigt sich dabei noch einmal das, was auf der Homepage in virtueller Form gezeigt wird. Ein letztes Produkt wird ein Radiofeature sein, das derzeit mit dem freiberuflichen Journalisten Matthias Wachsmann erstellt wird. Dies präsentiert aus journalistischer Perspektive noch einmal den ethnologischen Prozess und gibt ein wenig der Arbeitsatmosphäre während des Projektes wieder.
Ja, neben diesen ganzen Produkten fragt man sich als teilnehmende und auch durchführende Person natürlich auch immer wieder, was das Ganze eigentlich für einen Sinn auch für die Schüler hat. Und meine Feldtagebuchnotizen während der Woche spiegeln dazu ein stetes Auf und Ab wieder. Und genau das habe ich in einem Text mit dem Titel immer diese Frage nach dem Sinn am Beispiel einer Erfahrung mit einem Mädchen und einem Jungen verarbeitet. Und daraus möchte ich jetzt gerne drei Auszüge vorlesen. Das erste Beispiel dreht sich um einen Jungen, der am Beginn einer Woche absolut nicht in die Textgruppe, meine Gruppe, kommen wollte. Und er fand das schrecklich uncool und hat das laut und sichtbar und vor allem auch ausdauernd kundgetan. Irgendwann gab er dann aber nach und kam zu uns in die Gruppe und hierzu der erste Textauszug. Eine halbe Stunde ist vergangen. Emil sitzt abgewendet in unserem Stuhlkreis. Er sagt, er könne nichts. Er sagt, mein Leben ist scheiße, so als ob jemand draufgeschissen hätte. Die Künstlerin bittet ihn, doch wenigstens das mal aufzuschreiben, genauso wie er das gerade sieht. Es entsteht dieses. Ich hasse Schreiben, weil meine Hand tut danach weh und weil ich immer alles falsch schreibe. Ich finde die Schule scheiße, weil ich muss jeden Morgen aufstehen und in die Schule gehen. Ich finde diese Projektwoche scheiße, weil ich habe keinen Bock darauf. Ich finde Schreiben scheiße, deshalb schreibe ich nicht weiter. Unvermittelt möchte ich angesichts dieser so drastisch beschissenen Weltsicht grinsen. Besinne mich aber. Ich merke, da steckt mehr dahinter. Irgendwie nehme ich ihm das alles nicht ab. Und irgendwie habe ich das Gefühl, so blöd findet er uns und unsere Ideen gar nicht. Wir versuchen da zu sein, ohne ihn zu drängen. 10 Minuten später schreibt Emil statt des aktuellen Tages das nur kurz zurückliegende Sterbedatum seines Opas auf sein Blatt. Die Erklärung fügt er auf Nachfrage trotzig hinzu. Einfach so. Ich halte innerlich die Luft an, bin von dem Moment umgehauen. Das Eis scheint gebrochen, jetzt nur nichts Falsches sagen. Beim Wahrnehmungsspaziergang verbinden die Künstlerin und ich den Jugendlichen die Augen. Sie sollen ausschließlich hören und fühlen. Und plötzlich macht Emil auf, beginnt von Blindenschrift zu erzählen. Erstmals wird er von einer Sache erfasst. Sein Vater ist von Geburt an blind. Inzest, fügt er hinzu. Seine Mutter ist halbseitig blind, Stein ins Auge. Und dann beginnt er beeindruckend empathisch einen Text über das Leben als Blinder zu schreiben. In meinem Tagebuch notiere ich danach, was mich immer wieder enorm bewegt, sind die Lebensgeschichten, die man von den Kids mitbekommt. Und es ist unheimlich bestärkend mitzuerleben, wie sich einzelne Schüler in der Woche einem selbst gegenüber geöffnet, in ihrem Verhalten verändert und positiv entwickelt haben. Das war dann aber nur der erste Tag. Emil erscheint dann auch am nächsten und wirkt motiviert mitzuarbeiten. Dann entsteht aber eine Situation mit Mitschülern und Erwachsenen, in der Emil plötzlich wieder in seine alte Rolle verfällt, sich umentscheidet und wieder ganz überzeugt in eine andere Gruppe wechseln möchte. Das geschieht dann schließlich auch und hat folgenden Effekt auf mich. Der Erfolg des vergangenen Tages, das Gefühl, eine persönliche Beziehung geknüpft zu haben, alles eine Illusion? Es übermannt mich und ich gerate ins Wanken. Kommt das überhaupt bei den Schülern an, dass wir Ethnologen und Künstler herauszufinden versuchen, was sie denn wirklich interessiert? Dass wir versuchen, sie für irgendwelche Themen zu begeistern? Dass wir Methoden aus unserem Studium erklären und sie zum Selbermachen motivieren? Wenn die Kids darauf keine Lust haben, wozu das Ganze dann? Nur damit wir Ethnologen was zu beobachten haben? Damit die Künstler ihrer Arbeit nachgehen können? Macht das alles überhaupt einen Unterschied für die Schüler? Ach, immer diese leidige Frage nach dem Sinn. Ich lerne dann aber mit jedem neuen Projekttag, dass es bei dieser Sinnfrage eben um Details geht, dass nämlich Momente persönlicher Erzählung oder gemeinsame Begeisterung zeigen, dass unser Projekt tatsächlich einen Wert für die Jugendlichen hat. Und ein paar Mal gab es dann auch ganz eindeutig Situationen, in denen das offensichtlich wurde. Hierzu ein Beispiel von einer 14-jährigen Türkin, Canan, die erst vor 1,5 Jahren nach Deutschland in die Schule gekommen ist und die unheimlich ehrgeizig ist. Und obwohl sie die Sprache erstaunlich schnell gelernt hat, schien sie sich immer noch Deutsch zu sprechen. Wir sitzen ein zweites Mal an einem Montag im Kreis. Die Gruppe mit Canan ist noch dieselbe, nur haben die Mitglieder ein halbes Jahr lang Neues erlebt. Ich bitte die Jugendlichen, 3 Ereignisse aus den vergangenen 6 Monaten seit unserer ersten Begegnung zu notieren, die für sie prägend, besonders schön oder traurig, also irgendwie eindrucksvoll waren. Was dann geschieht, halte ich in meinem Tagebuch fest. Canan entschuldigte sich, dass ihr gerade nur ein Erlebnis einfalle und las vor. Für mich war eigentlich nur eine Sache sehr wichtig. Ich habe nach der letzten Projektwoche sehr an Selbstbewusstsein gewonnen. Jetzt traue ich mich in der Klasse alles zu sagen, auch wenn mein Deutsch noch nicht perfekt ist. Und als wenn sie ihr neues Auftreten gleich demonstrieren wollte, fügt Jana anders lustig hinzu, ach ja, und ich wundere mich darüber, dass ich Erkan überall einmischen muss. Das stichelnde Gelächter des Klassenkameraden über ihr persönliches Bekenntnis kann ihr offensichtlich nicht mehr viel anhaben. Ich muss lächeln und bin wirklich gerührt über die Relevanz, die unsere gemeinsame Zeit für sie hatte. Es war nicht nur Wunschdenken, es hat einen Sinn.
So viel dazu. Das war der inhaltliche Teil. Und jetzt würde ich Herrn Kaschuber noch mal bitten, zu motivieren, sich auch die Ergebnisse anzuschauen.
Ich soll jetzt auch gar nicht mehr viel sagen, außer auf jeden Fall sagen, dass wir alle guten Mutes sind, dass am Sonntag, den 13. Februar um 15 Uhr, die Eröffnung dieser Ausstellung stattfindet. Diese Ausstellung ist räumlich sozusagen entlanggezogen, glaube ich, der Kinderbiennale. Entlang der finden Veranstaltungen der Kinderbiennale im Haus der Kultur und der Welt statt. Und sinnvollerweise sollen die Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen, die da hinkommen, über die Ausstellung sozusagen stolpern. Wir wollen auch, das hoffen wir sehr, weil das auch noch so ein Punkt ist, auch die Jugendlichen, die was dazu beigesteuert haben, motivieren, dass sie da hinkommen und ihre Eltern, was keineswegs selbstverständlich ist, denn das Haus der Kulturen der Welt heißt nur so. Es ist jedenfalls noch kein Haus der Kulturen Berlins. Und das wird ganz davon abhängen, ob es uns gelingt, so eine Art individuelle Einladungspolitik zu machen. Sie aber sind alle ganz herzlich eingeladen, Sonntag, den 13. Februar, 15 Uhr, ein Experiment in seinem letzten Stadium. Ich hoffe, wir überleben das alle. So, jetzt haben wir ein bisschen was vorgestellt über den Prozess. Wir haben einer, der jetzt gehen muss. Vielen Dank. Antonia, die bleiben wird noch nicht zu Wort kommen lassen, die aber nachher gerne und jetzt in der Diskussion auch etwas sagen kann. Ich wollte nur noch ein Wort sagen zu einer vergessenen Gruppe, die wir jetzt immer so am Rande gelassen haben und gar nicht erwähnt haben. Die vierte Gruppe waren nämlich Lehrerinnen und Lehrer, die unterschiedliche Rollen gespielt haben. Manche haben es sehr geschickt gemacht, haben sich eher ganz zurückgezogen, waren kaum mehr gesehen. Nicht als Faulheit, sondern ich glaube, das war bei manchen sozusagen überlegen. Manche haben sich sehr aktiv eingemischt, haben etwas sehr Kluges getan, was uns in der Projektarbeit manchmal geholfen hat. Sie haben nämlich dafür gesorgt, dass die Alltagsklassengruppen nicht die Arbeitsgruppen geworden sind, also dass die Klicken gesprengt worden sind, weil wenn sonst der Boss gesagt hat, dann haben alle gemacht, ja. Also die hat dafür gesorgt, dass überhaupt Interaktion möglich wird durch eine veränderte Situation, nicht nur, dass wir kamen, sondern dass die übliche sozusagen Zusammenrottung, die sie stattgefunden hätte, eben dagegen gesteuert wird. Und schließlich, glaube ich, sind wir alle doch ziemlich hochachtungsvoll darüber geworden, dem gegenüber geworden, was es bedeutet, nicht nur um 8 Uhr präsent in der Schule zu sein, sondern 5 oder 6 oder 7 Stunden lang in einem Raum,
der nicht wie der hier geordnet, diszipliniert, verharrt, wie auch immer, zu agieren, sondern in dem ständig agiert wird. Und in dem eine ganz eigene, und das wäre hochinteressant, ja, die Mental-Map-Fähigkeit der Lehrerinnen und Lehrer zu testen, in dem eine ganz eigene Raumdynamik existiert, weil die bestimmten Mitglieder der Klasse bestimmte Freiheiten lassen, weil sie genau wissen, die kann ich nicht anbieten. Und warum Merle dauernd von da nach da geht und Orbach irgendwie von hier nach da und bestimmte Dinge macht, das sind im Grunde genommen diese Geheimnisse so eines Klassenraums. Und das ist Teil dieses Thesis Knowledge, das wir auch im Grunde genommen mit diesem Experiment ein wenig bewusst machen und versuchen. Ja, jetzt könnt ihr und Sie fragen, kommentieren.
Wir hoffen, die Botschaft ist angekommen. 13.02. ist hoffentlich notiert. Und dann, ja, sehr gerne. Kommen Sie mit Ihren Fragen. Ja, Rümmel, gerne.
Also, es sind ganz viele eigentlich, aber vielleicht bei einer. Und ich fand ganz spannend so dieses selbstreflexive Moment, was ihr etwa so in der Mitte geschildert habt. Auch über den Arbeitsprozess und wie sozusagen methodisch vorgegangen ist, wie Themen entstanden sind und wie diese Interaktion eigentlich auch in dem, sagen wir jetzt mal, interdisziplinären Forschungsteam quasi war. Und irgendwie, du hattest glaube ich gesagt, dass ihr auch versucht, das in die Ausstellung reinzubringen, oder? Allgemeinere Frage wäre jetzt, was macht ihr damit? Wird das irgendwie Teil der Darstellung? Genau, jetzt wäre nämlich auch die Frage, wie sehen das sozusagen andere Projekte beteiligt?
Also ich würde da nur ganz kurz darauf eingehen. Wir sind total in dem Prozess der Ausstellungsgestaltung. Wir haben große Probleme mit der Berlinale. Also unser Platz wird immer geringer. Aber ganz klar ist, es gibt die 7 Felder als Orte und es gibt die Kategorie Raum, die Kategorie Interaktion und die Kategorie Methoden, in der sozusagen dieser Prozess, der auch beschrieben worden ist, zwischen Schülern, Studenten, Künstlern dokumentiert wird. Ich kann noch, also wir sind absolut noch in dem Prozess, wirklich das zu stricken. Also wir sind in der heißen Phase und es ist sehr, sehr kompliziert, also wirklich sehr kompliziert, weil einfach die Berlinale mit 2000 Leuten rechnet und praktisch der Platz von uns immer begrenzter wird wegen den Fluchtwegen. Also so, wir sind im Moment unglaublich mit diesen organisatorischen Fragen also sozusagen beschäftigt, die dann wiederum Auswirkungen haben auf den Platz, den wir haben. Und insofern werden wahrscheinlich wirklich viele Sachen auch, also an Objekten oder was weiß ich, an Filmen. Die Filmgruppe hat irgendwie 10 Filme und es ist völlig klar, es können aber nicht alle gezeigt werden, also das fällt weg. Aber das ist ein großer Diskussionsprozess.
Vielleicht kann ich gerade noch eins sagen, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir eben nicht nur unterschiedliche Perspektiven auf ein gemeinsames Vorhaben haben, sondern bei dem Projekt ist, glaube ich, so deutlich geworden, dass die Rahmenbedingungen einfach sehr dominant sind. Die schulischen Rahmenbedingungen sind, eine Klasse kann nur eine Schulprojektwoche machen. Wir hätten natürlich gerne nicht 4 Klassen gehabt für jeweils eine Woche, sondern eine Klasse für 4 Wochen oder 6 oder 8 Wochen. Das geht nicht. Man sieht es natürlich sozusagen von den Effekten eine völlig unsinnige Regel. Aber sie folgt eben der Schulnorm. Bei uns wiederum, wir hätten natürlich auch mehr Zeit gerne gehabt für bestimmte Reflexionen, aber wir waren ja diejenigen, die noch am freiwilligsten damit umgehen konnten. Wir wollten das alle machen. Die Schülerinnen und Schüler wollten nicht alle. Das war für mich knapp. Bei euch wiederum war das so, das ist sozusagen die professionelle Seite. Da geht es ja nicht nur darum, dieses eine Ding schön zu machen, sondern es geht darum, sozusagen eine bestimmte Praxis im Blick auch auf Auftraggeber, Finanziers und Ergebnisse in entsprechender Weise hinzubekommen. Also wenn ich immer sage, liebe Leute, schreibt mir gute Forschungsanträge, wir wollen eine gute Adresse bei der DFG bleiben, dann gilt es genauso für euch. Es muss eine gute Adresse sein in der Senatsförderung oder in der Förderung der Bundeszentrale für politische Bildung. Und das fand ich eben jetzt sehr schwierig und auch sehr spannend, dass da sozusagen noch mehr als bei den anderen Studienprojekten, die ja auch nach draußen gehen, sozusagen sich der Realität stellen, die Realität im Projekt schon macht. Also da war sozusagen dieser Reflexionsraum immer in hohem Maße von den Rahmenbedingungen ganz stark mitgeprägt, Zeitabläufe und vielen anderen mehr. Wir sind jetzt, während Ergebnisse vorliegen, ständig, also ihr seid ständig in einer Dislozierung, weil das Haus der Kultur und der Welt eben auch ein Projekt, eine Projekteinrichtung ist. Es verändert sich dauernd. Die Zusagen, die am Anfang mal da waren, kann man im Kamin schreiben. Ja? Also alle Seiten müssen eben über die Flexibilität in einen Tag legen. Das meine ich mit dem Experimentellen. Also das haben wir geahnt, aber nicht.
Ja, weil es ist jetzt schon hart. Also verschärfte Bedingungen, also die da herrschen gerade. Also die Kampfansage läuft immer noch. Also weil einfach klar ist auch, das wollte ich nochmal zu dem Zeitfaktor sagen, also natürlich ist auch von künstlerischer Seite das Interesse, sowas viel länger zu machen. Ne? Also auch dieser ganze Stress, dieses ganze Problematische. Aber die Notwendigkeit besteht, dass man solche Projekte eben erfolgreich durchführt, was durchaus heißt, dass man Schwierigkeiten und Konflikte ansprechen darf, aber um zu sagen, ja, für Schule ist so ein Projekt wertvoll, weil weswegen das sozusagen ja nur so kurz stattfinden kann, liegt einfach auch darin, weil Lehrpläne erfüllt werden müssen und in den Lehrplänen kommt eben das ganz Normale drin vor, was sozusagen erforderlich ist. Und zu sagen, Ethnologie hat auch einen zentralen Stellenwert, der sozusagen, oder einfach Methoden und Wahrnehmungen spielen auch eine Rolle, um sozusagen was zu lernen fürs Leben, für die Schule, für den Schulalltag. Das muss erst bewiesen werden, bevor da jeder Hurra schreibt.
Ja, wir hoffen es dann bei der Ausstellung zu sehen. Ich hatte da eine Meldung zunächst gesehen.
Ich möchte ganz kurz ergänzen zu dieser Frage der Ergebnisse. Also wir planen aber auch eine Homepage zum Beispiel zu machen, wo eben genau, also so die ganzen Essays in ihrer Länge und auch viele Feldnotizen, ganz spannend, wenn man das gar nicht vorstellen kann, sondern auch nochmal einsehbar sind. Fotos und die ganzen Filme, also es soll schon auch irgendwie noch zugänglich bleiben und gemacht werden.
Und die Blickweise der Künstlerin einfach nochmal interessieren auf die Ethnologinnen und Ethnologen, auf die Studenten und was sie praktisch jetzt damit machen, das habe ich noch nicht ganz verstanden, inwieweit sie die Arbeiten mit den Schülern, Ethnologen und ihren Input weiterverarbeiten in die nächste künstlerische Stufe, auf die nächste Stufe oder inwieweit sie das, was erarbeitet wird, ausstellen, einfach so, um ins Gespräch zu kommen. Oder was ist Ihre Arbeit daran? Das würde ich einfach nochmal.
Also, das ist eine komplexe Frage und eine schwierige Antwort. Also, was praktisch Teil der Ausstellung ist, also das künstlerische Produkt ist im Prinzip, ja, Einblicke zu gewähren, aber die eben so zu gestalten, dass man diese wilde Mischung, die hier, finde ich, eigentlich auch sehr gut vorgestellt wurde, ja, also zwischen einerseits dieser Interaktion, diese drei verschiedenen Gruppen, die zusammenkommen, bis hin zu dieser Themenfindung und so weiter, dass die praktisch in der Ausstellung deutlich gemacht wird. Und dass man möglicherweise auch, wir hatten das Thema Moschee oder das Thema Kopftuch, dass man es versucht, außerhalb von den klassischen Kategorien, also wir haben ja die sieben Felder, also die Diskussion läuft gerade eben zu sagen, nicht das kommt zu Glauben und Hoffen, eine Kategorie, die wir haben, sondern zu Teilen und Tauschen. Weil wir erfahren haben in den Interviews und in den Beschreibungen, dass es eben ein Objekt ist, also jetzt das Kopftuch zum Beispiel, was in den Familien getauscht wird, was praktisch, also Mutter, Tochter, Schwester und so weiter verwenden das, wo wir sagen, wir halten es für sinnvoll, auch in der Debatte um Migration, Integration, das wäre jetzt ein anderer Zweig der Antwort, wo ich auch stundenlang drüber reden könnte, finanziert werden solche Projekte natürlich, um präventiv Konflikten sozusagen zu begegnen, die einfach in Schulen, Gesamtschulen, ehemals Hauptschulen auftauchen, sozusagen dagegen zu steuern. Das macht die Bundeszentrale, das ist ihr Auftrag, das ist das auch der Auftrag der Schlesischen 27, also das sind alles Institutionen, die praktisch da Projekte starten, um Menschen, die im Zweifel eben keinerlei Zugang zu Kultur im weitesten Sinne haben, irgendwie damit sozusagen in Kontakt zu kommen, treten zu lassen. Und um das sozusagen so zu gestalten, dass es auch einer Öffentlichkeit interessant vorkommt, so ein Projekt wahrzunehmen, braucht es eben den speziellen Blick, der aber wiederum nicht nur von uns alleine, also von Künstlerseite gestaltet wird, sondern natürlich auch, wir sind jetzt wöchentlich immer in den Schulen und versuchen auch die Schüler wieder zu fragen, wie könnt ihr euch das vorstellen, wie könnt ihr eure Objekte, die ihr gemacht habt, eure teilweise eben auch Texte, die ihr geschrieben habt, wo könnt ihr die einsortieren, was bringt ihr mit an Objekten, die aus eurem Alltag nochmal eure Lebenswelt beschreiben und so weiter. Und das Gleiche auch mit den Studenten. Also, aber wie gesagt, das ist ein Prozess, wo wir im Moment gerade um reine Fakten kämpfen. Also wir sind echt, die Inhaltsebene ist nur sehr begrenzt. Im Moment
gerade Thema, sondern es geht um wirklich Platz, um alles das, was notwendig ist, um diese Ausstellung überhaupt zu schaffen, zu stemmen. Ja? Also die Berlinale, ich saß da gestern mit 10 Leuten zum Beispiel im HKW zur Konferenz, wo es hieß, wir müssen leise sein. Ja? Also ich meine, da sind Audiosachen, das ist, soll zu hören sein, mit Hörschüssen. Also ich habe gerade nur also Bedingungen, wo ich gucken muss, wie kriege ich das hin, ja? Wie kriege ich das hin, dass ich das dann präsentieren kann? Und das ist wirklich ein großes, also das geht bis zu solchen Fragestellungen, die ja Ihnen wohl auch wahrscheinlich bekannt sind, dass man, wir können jetzt plötzlich keine Banner mehr irgendwo hängen, weil die Berlinale alles zukleistert. Und es gilt jetzt irgendwann mal zu sagen, auch wir haben, das ist klar, es ist publiziert überall, es sind Verträge da, wir brauchen unseren Platz auch, um sozusagen Aufmerksamkeit für die Ausstellung zu schaffen. Aber das heißt, ich bin nur mit solchen organisatorischen Dingen gerade beschäftigt und eben die Größe, die sich dann wiederum dann anpasst.
Okay, das war jetzt schon sehr, schon ein bisschen erhellend in Bezug auf meine Frage. Ich wollte aber trotzdem nochmal euch danken, weil ich fand das jetzt wirklich sehr schön, weil es halt auch sehr klar und auch in der Analyse und ich konnte mir das Projekt jetzt irgendwie relativ gut vorstellen. Was mir irgendwie die ganze Zeit unklar bleibt, ist eigentlich, also man hat so ein bisschen das Gefühl, da kommen diese Gruppen, die ja auch dargestellt wurden, irgendwie zufällig zueinander. Und die haben gleichzeitig einen Arbeitsauftrag, von dem der zumindest in der Darstellung auch dann gleich bleibt. Also die Künstler machen Kunst, die Schüler machen das, was sie machen sollen, weil die anderen es machen. Und ihr macht eine ethnologische Forschung, aber im Verlauf ändert sich nichts. Und dann, also es ist jetzt keine Kritik an der Darstellung oder dass ihr das nicht repliziert oder so, sondern das hat wahrscheinlich was damit zu tun, wie dieses Projekt auch aufgebaut ist, dass dann die Vorstellung ist, man bringt irgendwie Kultur dahin oder man untersucht dann, wie die Kultur dahin gebracht wurde. Und dann macht man das anhand von diesen eben sieben Feldern oder bestimmten Themen. Und deswegen frage ich mich jetzt nochmal, wie ist eigentlich dieses Projekt entstanden? Im Sinne, also wer hat das Projekt initiiert? Mit welcher Vorstellung davon, wie eigentlich die Gruppen zusammenarbeiten sollen und wie, in welcher Weise das produktiv oder kooperativ sein soll? Nicht nur im Sinne von Kooperation mit den Schülerinnen und Schülern.
Möchte jemand von euch direkt darauf? Ansonsten würde ich in diese Richtung.
Ja, ich würde eigentlich auch gleich das Wort an Antonia abgeben, wobei ich sagen muss, genau das war ja auch, wie wir miteinander interagieren, genau das war ja auch der Prozess, den wir versucht haben, in den paar Essays zu beschreiben. Aber zur Initiation könnte ich bitte gleich das Wort an Antonia geben.
Ich kann da einen ganz kurzen Kommentar zu sagen, und zwar eben man bringt Kultur dahin. Das war auch irgendwie unser Problem im Sommersemester. Wir haben uns versucht, in den ersten zwei Wochen mit den Themen fliegende Teppiche, ne, und Koffergeschichten. Das war sozusagen unsere thematischen Vorgaben an die Kids heranzunehmen. Wir haben festgestellt, dass das nicht so gut läuft, weil da auf jeden Fall schon mal eine Kategorie vorhanden ist. Und wir haben uns dann versucht, in diesem Thema Teppiche, Alltagsmuster, Regeln, das so ein bisschen abstrakter zu nehmen und da herauszufinden, was kommt da vielleicht für den Kids. Das war das eine. Und dann kam es zu einer Diskussion mit den Künstlern zusammen, wo wir das Thema Raum eingebracht haben. Wir dachten, okay, Herr Schuber hat sich da sehr für eingesetzt, dass das Thema Raum auf jeden Fall sozusagen der Aufhänger wird, um einfach zu gucken, was passiert im Raum. Und das haben wir dann halt im Wintersemester auch verfolgt und umgesetzt und wir konnten super damit arbeiten mit unseren Methoden, sind wir super gut eingestiegen und da sind wirklich schöne Ergebnisse rausgekommen, wo es eben darum geht, eben nicht zu sagen, so, wir forschen jetzt über die Kids, so, zeig mir mal deinen Alltag oder was auch immer, sondern wir haben uns wirklich den Schulraum angeschaut, was nicht heißt, dass da bestimmte Themen zu Identität und Herkunft und so, natürlich kommen die da auch darin vor, ja, aber eben nicht so diesen Fokus darauf zu lenken, so, zeig mir das, was ich möglicherweise sehen möchte.
Möchtest du da an der Stelle einen ganz kurzen ein Teil noch ergänzen, oder?
Ja.
Gut. Gut. Dann wäre jetzt in der Reihe Herr Beck dran.
Eine ganz, ganz schnelle Frage zu dem Begriff ästhetische Weltforschung. Was wäre oder für euch war, was ich vergessen hatte, ist als Wissenschaftler zu sagen, das lohnt, um mich nicht anschließend zu kurz zu machen, was ist dabei? Die Frage wäre, inwiefern lässt sich zur Weltforschung formatieren? Das ist das vieles Problem. Genauso habe ich es auch schon erfahren, dass man in solchen Kollaborationsverhältnissen drinsteckt und plötzlich merkt, dass das, was man von sich selber immer geglaubt hat, dass Feldforschung immer so offen und frei und flexibel ist, dass es gar nicht so gut bestimmt, weil man jetzt nicht in die Formate rein. Was könnte das heißen? Das ist eine Alltagserfahrung, die ich glaube, auch, wenn man hinterher in Großfällen steckt, vielleicht mehr, davon. Wie geht man damit um? Und dann nochmal, viel, aber wenn man das Verhältnis zu den Künstlern, wenn man also ästhetische Feldforschung ja auch in Bezug auf das Produkt sieht, ich fand den Filmschlüssel so toll, weil die, kann ich es auch so interpretieren, also ich habe das so gesehen, dass es auch ästhetische Praxis insofern natürlich abgebildet wird, dass sich da Leute gegenseitig den Schutz bedarfen, also den Staub anblasen oder angeblich Hundegruß ausgestellt und so weiter und so fort. Es ist doch schon unheimlich symbolisch, wieso will ich da nochmal eine Ebene an den Kunstbegriff draufsetzen? Wieso das geht, weil ich weiß nicht, was? Oder denkt man das dann als Ethnograf, wenn man auf den Weg draufkommt? Oder wie ist das?
Also, ich meine, Bücher so interaktiv einzusetzen, die wir auch gepostet haben, oder studieren hier? Ihr würdet mich ja aufschlagen, wenn ich das Staub bin. Auch in meinem Wissen nochmal, ich habe gesagt, habe zu den Rahmenbedingungen, wenn Madeleine auch nochmal gefragt hätte. Das war schon klar, also dass wir weder mit einem Ästhetikmusterkoffer reingehen wollten, noch mit einem Ethno-Methodenkoffer. Also wir haben Texte geschrieben, haben auch versucht, während des ersten Semesters mal zu überlegen, wie kann man denn eine Methode in einem Beobachtung oder mit einem Netto- oder Wahrnehmungsspaziergang als Aufgabe beschreiben. Also sozusagen in einer völlig anderen Sprache, als das bisher tun. Das haben wir auch für uns probiert. Das haben wir nicht sozusagen den Schülern insinuiert. Da haben wir versucht, sozusagen Methoden in bestimmten Kontexten zum Einsatz zu bringen. Aber es war allen klar, dass die Kontexte sehr streng limitiert sind. Ja. Und das bedeutet natürlich schon von Anfang an, den normalen Opfer, den wir uns aussuchen, ja, da findet ja sowas statt wie so eine Art Sympathiebezug. Ja, man spricht die an, es entsteht etwas. Die waren ja eingekannt. Ja. Also wir wussten, wir kommen in eine Schule mit einer Klasse, die zunächst mal fragt, naja, einziges Motiv, ist das besser als Mathe? Ja. Nun ist es keine Kunst, besser als Mathe zu sein, das ist allgemein bekannt. Und die Weite ist dagegen, das hätten wir nur im Prozess machen können, wenn wir die Regeln für alle drei beteiligten Parteien stärker hätten nach außen verdrängen können. Und dazu hätten wir Zeit gebraucht, die haben wir. Also da ist sozusagen die zentrale Dimension der Zeitlichkeit, die für die Ethnographie notwendig ist, ist einfach nicht vorhanden. Also mussten wir einfach mal überlegen, geht es auch anders? Und das war ein Experiment, und ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Das wissen wir auch noch nicht. Ne? Das wissen wir auch nicht. Sicher ist nur auch im Unterschied zu den meisten Studienprojekten, weil wir uns auch nicht am Ergebnis messen können. Ja, ist das jetzt ein wunderschönes Buch vor der Ausstellung? Die Frage ist eben, wäre sowas möglich wie ethnologisches Wissen rückt näher an Schulunterricht heran? Das ist so banal. Und ich habe nicht gesagt, ein Schüler, ein Schulunterricht. Ja, also Unterrichtsformen. Und das ist eine Frage, die wir uns eben tatsächlich stellen können und stellen müssen. Wenn wir genügend Zeit haben, dass der Schulbereich sich gerade in den großen Städten wie Berlin verändern muss, dann müssen wir überlegen, ob wir dabei eine Rolle haben. Und das wäre so eine ganz kleine Säule.
Vielleicht
stellt
sich kurz zu der Frage, was ästhetische Feldforschung ist. Das ist ein Konzept, was von Anfang an wichtig war für dieses Projekt, weil dieses Ganze bei der Initiative Ästhetische Feldforschung angefangen hat. Und vielleicht kannst du ganz kurz.
Also es gibt zwei Stränge. Was Herr Schubert gesagt hat,
passt da rein sozusagen. Also der unsere, also irgendwann, Rainer und ich haben beide, also ich habe auch Chemie hier studiert und Rainer hat Ethnologie studiert und irgendwann saßen wir am Tisch und wir arbeiten beide eben in der kulturellen Bildungsarbeit und haben gesagt, wieso, und das war die Diskussion pro Reli, also so Religionsunterricht und so weiter, und wir haben gesagt, wieso eigentlich nicht Ethnologie an die Schule? Warum eigentlich nicht? Also das, was wir studiert haben, was wir, das teilweise womöglich in unseren Hinterköpfen noch versteckt da ist, wieso eigentlich nicht das irgendwie etablieren als Möglichkeit, um eben auch ja, die Methoden einzusetzen? Also warum denn das Wissen, diesen Wissenstransfer nicht irgendwie geben? Das war ein Strang. Und der zweite ist ästhetische Feldforschung, einfach dieser Wunsch, Menschen neugierig zu machen, also im Sinne einer künstlerisch-ästhetischen Feldforschung, wo es eigentlich nur darum geht, neugierig zu werden und Fragen zu stellen. Also was ich vielleicht nochmal zur Seite der Kunst sagen möchte, unsere Kunst besteht nicht darin, dass wir selbst Kunst machen, also weder Rainer dreht Filme, noch ich schreibe in solchen Projektwochen, sondern wir versuchen einen Gegenentwurf, und das machen nicht nur wir, sondern das sind alles Projekte auch, die vom Projekt für kulturelle Bildung gefördert werden, zur Schule zu bieten. Das heißt, außerhalb des klassischen Frontalunterrichtes, außerhalb der klassischen Fächer Mathematik, Deutsch und so weiter, Englisch, einfach einen Zugang zu Neugierde zu schaffen, also überhaupt loszugehen und nachzufragen. Wenn Sie sich vielleicht erinnern, Schule funktioniert meistens darüber, dass man Antworten geben muss. Also sprich, man wird bekommt eine Frage gestellt und soll antworten. Hier ist in allen künstlerischen Prozessen der Versuch, Fragen stellen zu lernen, Wahrnehmung, deswegen diese ganzen Aktionen des erstmal wahrnehmen, gucken, was man hat, Augen, Hände, Ohren, also sinnlich erfahrbar sozusagen Welt sich anzueignen. Mit Schülern, die primär SpongeBob gucken, Tag ein, Tag aus, oder sich eben kloppen, aber auf jeden Fall nicht erstmal, also die auf ihre Weise natürlich neugierig sind, aber jetzt nicht in Form von Wissensaneignung. Denn klar, wir leben nicht von Luft und Liebe, sondern werden gefördert, um sozusagen Bildung auch in diesen Schulformen sozusagen zu fördern, dass eben nicht die Leute die ganze Zeit sagen, null Bock auf, ich will nichts wissen, sondern dass sie einfach neugierig werden. Und diese ästhetische Forschung ist eben dieses ganz einfache und fast kindlich gemeinte, einfach neugierig zu werden, mal nachzufragen, was ist denn das? Ach ja, eine Jacke. So, also ganz erstmal nicht ganz groß wissenschaftlich, sondern neugierig.
Danke erstmal dafür. Es waren jetzt bei den Fragen noch offen, ich hatte mir notiert, ist noch mehr Ästhetik nötig? Eine Frage zum Verhältnis Künstler, Studenten, Schüler nochmal. Und Feldforschung ist gar nicht so offen, wie geht man damit um? Gibt es da direkt noch Beiträge? Und parallel dazu wollte ich nochmal bitten, dass sich diejenigen nochmal melden, die jetzt gerade nach Kashuba. Hatte ich. Gut, wenn es da erstmal nichts mehr zu gibt, würde ich weitergehen. Da hatten wir Sie.
Ja, ich wollte mich anschließen, eigentlich, was Sie gerade gesagt haben. Erstmal vielen Dank, es war sehr spannend. Was mich interessieren würde, vielleicht war da keine Zeit noch, diese Nachhaltigkeit des Projekts. Nachhaltigkeit in dem Sinne, dass ich mich ständig fragte, ob dieses Projekt, dass da Leute, so Anthropologen da in der Schule erscheinen, verschiedene Sachen machen, eigentlich wie aus dem Mond da gelandet in der Schulalter, und jetzt, die sind weg, die sind zurückgekehrt ins Mond. Was bleibt dann in der Schule? Irgendwelche Wirkung oder in andere Beziehungen zwischen Schüler und Lehrern, oder die Schüler haben sich verändert, oder das weiß man nicht und das ist nicht mehr interessant. Mhm.
Vielleicht bei den Ergebnissen nochmal, Christina, könntest du nochmal?
Ich habe Zeit, das zu untersuchen.
Also für die einzelnen Schüler kann man das schwer sagen, vielleicht haben wir paar angesprochen, vielleicht haben sich einige was gemerkt und andere gar nichts. Also das können wir auch, glaube ich, in den meisten Fällen jetzt nicht mehr rausfinden oder nachvollziehen. Mhm. Ein Produkt, das eben, wo wir auch noch dran arbeiten, ist eben vielleicht, dass über diese Internetseite sich Schulen bestimmte Bausteine sozusagen suchen kann, um ähnliche Projekte oder Tage oder Wochen jetzt durchzuführen.
Ja, und von künstlerischer Seite, möchtest du?
Ja, das ist also für mich persönlich, ist das auch ein negativer Aspekt dieses Konzepts, weil ich würde mir wünschen, da irgendwie noch ein bisschen Kontakt zu haben. Und wir haben auch teilweise Kontakte zu den Schülern aufgenommen. Wir haben Telefonnummern ausgetauscht bei Facebook, was auch immer, oder bei Skype oder so. Und versuchen, weil da auch dann was von den Schülern kam, hey, wir möchten mehr Filme machen oder schneiden, irgendwie Burritos essen oder was immer. Und da versuchen wir am Ball zu bleiben. Aber ja, so ist halt das Konzept.
Und möchte ich
auch was dazu sagen? Ja, das ist auch schwierig. Bei manchen Projekten waren auch, oder Projekttage waren einige Schüler an der Uni hier und das war total der Knaller und die waren total dabei. Und als wir zurück in die Schule gegangen für diese Vorbereitungsphase, hab ich und Carola die Schüler, die noch nicht an der Uni waren, zur Seite genommen und gesagt, wollen wir dann an die Uni gehen, um zu gucken, dass die Möglichkeit auch haben. Ja, wir waren alle. Und dann, ja, ich wusste das nicht so Bescheid, so organisatorisch. Und ich habe gesagt, und wie wäre das, wenn das nicht in die Schulzeit? Wenn das nicht während der Klassezeit, sondern danach? Wer hat Lust? War nur einer. Sie hatten keine Lust. Das ist nur statt Schule, Uni. Statt Schule, Ausflug. Aber okay, das war so, kriege das hin, dass es wäre doch in die Schulzeit und dann kommen 10 mit und ein paar von uns betreuen die. Vielleicht bringen wir in die, es wird am 24. hochwahrscheinlich, bringen wir den durch am Grimm-Zentrum und auch wieder hier und so. Aber dann ist es wirklich schwer. Man hat den Eindruck, wir haben großes Interesse, aber eigentlich vielleicht doch nicht. So, es ist wirklich schwierig.
Und dann strukturell gibt es natürlich noch einmal die Vorbereitung der Ausstellung, die eigentlich auch mit den Schülern gemeinsam funktioniert, die Interesse haben. Und einmal von unserer Seite aus dieses auf der Webseite, diesen Kit, aber es gibt auch einfach vom Projekt her vorgesehen eine Handreichung, um das an andere Projekte weiterzugeben und ähnliche Konzepte halt ja zu wiederholen. Also in diese Richtung gibt es Überlegungen, aber ganz klar, wie viel das dann beim Einzelnen bringt, ist immer die Frage. Dann habe ich Bianca auf der Liste.
Ja, das war eigentlich in Bezug auf die Frage, die vorhin Manuela, glaube ich, gestellt hatte, eher ergänzend. Oder mich würde interessieren, dass mir nicht so ganz klar geworden ist, erstmal, was sind das für Schulen? Sind das Gesamtschulen, Realschulen? Es erschließt sich jetzt für mich nicht unbedingt. Mich würde auch noch interessieren, ob da Reformschulen dabei sind oder welche, die mit diesem Konzept arbeiten und wie überhaupt die Auswahl der Schulen zustande gekommen ist. War es einfach so, die machen Projektwochen und mit denen können wir zusammenarbeiten? Oder habt ihr gesagt, wir würden gerne in dem und dem Bezirk in eine Schule gehen? Genau, wie ist einfach diese Auswahl der Künstler, die dann noch dazu gekommen sind und der Schulen zustande gekommen?
Ja, wenn möchte ich. Ansonsten lege ich mal auf. Als wir begonnen haben, konnte man noch sagen Haupt- und Gesamtschulen, deswegen hatte ich den Begriff noch bei mir verwendet, weil es auch einfach, ich weiß, das ist nicht mehr ganz korrekt mit den Hauptschulen, aber es macht halt klar, welche Art von Schulen wir halt
so sind. Gemeinschaftsschulen,
richtig.
Aber es sind ganz klar Hauptschulen.
So, von der Struktur her. Davon, also Reformschulen, bin ich nicht mit vertraut, aber es gibt diese halt Integrationskonzepte dabei, also dass man ja Schüler integriert, die auch noch gar keine Deutschkenntnisse haben. Und wir hatten das den Fall mit sogenannten K-Klassen, die ein halbes Jahr lang dann intensiven Sprachunterricht haben und danach in den normalen Schulunterricht überführt werden. Und und ansonsten kann man sagen, die Bezirke sind, also sagen wir mal, eher zufällig zusammengekommen, weil das liegt einfach daran, wie die Schulen kooperieren möchten. Und es gab auch große Unterschiede darin, welche Schulen schon projekterfahren waren und welche nicht. Das hat man durchaus sowohl eben bei der Zusammenarbeit als auch mit den Schülern dann selbst gemerkt. Und auch ganz große Unterschiede in der Entwicklung der Schüler. Und im Endeffekt, also dadurch, dass es so sehr unterschiedlich war und wir nicht immer nur 7. und 8. Klassen hatten, wie ursprünglich angedacht, sondern in der einen Schule auch so einen, das heißt Arena, das bedeutet, dass die Schüler freiwillig halt so ein Feld belegen, Dadurch waren wir dann insgesamt und auch mit dieser K-Integration kann man eigentlich zusammenfassen als zwei Bereiche. Deswegen war die Altersspanne so groß. Also nicht nur 7., 8. Klasse, sondern wie ich gesagt habe, 12 bis 18 Jahre manchmal. Das ist natürlich unglaublich schwer zu fassen dann, aber das ist die Realität, die man dann manchmal in diesen Klassen vorfindet.
Ja, ich wollte noch wegen der Künstler, wie haben die Künstler ausgewählt oder waren die vorher schon
Wir sind alle bei der zweiten und dann werde ich die später dazu bekommen.
Die Künstler haben sich
ausgewählt. Ja, ich habe gesagt, sie haben schon
ausgewählt. So ist das. Dann.
Ich muss mich anhören, ich habe die Präsentation, mich interessiert das Genuin-Technologische. Und zwar geht es um den Transfer, der Transformationsprozess, durch die Ethnologie immer auch als vom Fremden in das Eigene. Wenn ich jetzt aber eure Arbeit sehe, dann ist das eher so etwas wie eine Initiative in ein Feld hineinbringen. Also ganz stark selbst handeln, selbst etwas machen, Themen vorgeben, Aufgabenstellungen, Beschreibungen abfordern und Ähnliches. Wurde das bei euch diskutiert? Also habt ihr das hingenommen? Ja, wir gehen jetzt da mal hin und gucken, was da so passiert und nehmen das mit. Oder was wurde über den methodisch-theoretischen Apparat diskutiert? Denn da ist ja etwas Fremdes, was herausgebracht werden soll, was an uns herangebracht werden soll. Oder belässt sich das in der Arbeit dort, in diesem Projekt, was ihr dann macht und dann die Ergebnisse produziert und guckt, wie weit euer Experiment gedacht. Wo ist da das fremdethnologische Moment, das ich gerne das Transfer haben würde, wo ich Bedürfnis danach habe? Wurde das diskutiert oder?
Ja, also das ist immer direkt aufgefallen, dass wir fremd in der Schule sind. Also auf den ersten Blick. Und eine Situation war auch, dass wir uns nach einer Projektwoche daneben draußen vor der Bäckerei saßen wir. Dann kam eine Gruppe Schüler vorbei, die uns nicht kannte und hat gesehen, wir saßen an so zwei zusammengestellten Tischen und im Vorbeigehen konnte ich nur halt so hören, die reden ja Deutsch, ich dachte, es wären Amerikaner. Also wir sind sehr in diesem Kiez auch aufgefallen und die Jugendlichen haben eine sehr genaue Beobachtungsgabe und sehen sofort alles, wie wir angezogen sind und fragen auch, warum habt ihr hier so ein rosa Bändchen, warum hast du nur einen Fingernagel lackiert, also alles. Und normalerweise sind wir natürlich nicht in der Schule, also das war alles nochmal da in der Schule zu sein und sich an bestimmte Regeln wieder zu halten oder irgendwie auch seinen Forschungsprozess da in den Kontext da anzupassen.
Ist das so ungefähr? Ja, ich kriege das Zeichen, ich habe noch 4 Personen mit einem Beitrag. Wäre das in Ordnung, wenn wir das noch weiter besprechen würden an dieser Stelle? Oder müsste jemand jetzt unbedingt aufbrechen, dann würde mich natürlich dann niemand aufhalten wollen. Wer los mit
Ihnen?
Dann wäre da Frau Röhmhild, dann hätten wir hier dritten genau, Berlinich und Luisa.
Ich fand jetzt nur noch mal auch vor dem Hintergrund, dass ja viel gesagt wurde über äußere und innere Vorgaben sozusagen im Projekt, fand ich jetzt im Nachhinein diesen Moment, in dem die Filmgruppe zu diesem M27 vorgestoßen ist, eigentlich einen ganz besonderen Moment. Man könnte jetzt auch sagen, dass da so Vorgaben von den Schülern vielleicht auch sehr kreativ umgearbeitet wurden oder aufgegriffen wurden. Nämlich, also wenn es um Koffergeschichten gegen den Teppich und sowas geht, dann ist da das Moment der Mobilität drin, aber auch ihr Alltag und das, was sie sozusagen mit diesem Bus, mit dieser Buslinie verbinden. Und ich habe auch so ein bisschen rausgehört, dass die Schüler das doch irgendwie ein bisschen gegen vielleicht auch andere Vorschläge quasi durchgesetzt haben oder so, dieses Thema. Und das finde ich gerade jetzt vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir geführt haben, einfach ein ganz besonderer Moment. Frage wäre jetzt, wie ist das weitergegangen? Was ist, wie ist sozusagen dieser Busfilm geworden? Und wird er auch sozusagen dann, ich könnte mir vorstellen, dass es müsste eigentlich einen prominenten Platz irgendwie auch bekommen.
Also der Busfilm ist auf jeden Fall gut geworden. Die waren auch sehr stolz darauf. Das könnte auch sein, weil das waren wirklich ganz viele Ideen der Schüler, die da eingeflossen sind. Natürlich haben wir angeleitet und ein bisschen geholfen und hier und da mal ein bisschen unterstützt und so weiter. Aber es war ein wirklich sehr kreativer Prozess der Schüler und dementsprechend ist dann ziemlich guter Film herausgekommen. Und ja, ich vermute mal, dass der einen ordentlich fairen Platz in der Ausstellung haben wird.
Können wir doch mal besser.
Ja. Und auf der Homepage, genau.
Gut, dann lass es.
So, ich würde mich auch gerne der Frage von Manuela anschließen. Also ich habe das gut verstehen können, dass die in der Aufgabenteilung die Rollen zwischen Künstler, Ethnografen und Schüler nicht zu teilen waren in dem Zeitspektrum. Aber inwieweit kann man das in der Konzeptualisierung trennen, um nicht zu einer Form von Othering zu werden? Also einfach die Schüler und die Ethnografen und die Künstler als Kategorien, die viel schmaler wirken, zumindest in eurer Darstellung, als diese Herkunftsidee, von der, die du kurz angeschnitten hast, die eigentlich nicht zugeschrieben worden ist. Zumindest habe ich das so in der Darstellung. Also die könnten sich zu Muttersprachler sonst was erklären. Also inwieweit habt ihr das in der Konzeptualisierung der Ergebnisse mit reingenommen?
Gut, der Wunsch war zu sammeln, deswegen muss ich ganz knallhart jetzt sagen, erstmal weiter.
Ja, also Sie haben ja das Prozesshafte dieses Projekts beschrieben und in den Vordergrund gerückt und das ist auch sehr schön gelungen, finde ich. Aber ich denke, dass das Produkt auch eine ganz wichtige Rolle spielt in so einem Projekt. Das Projekt ist ja definiert auch, dass ein Produkt hergestellt wird. Und wie wirkt das zurück nachher, wenn das Produkt fertig ist, sei es eine Ausstellung oder Internetauftritt, auf die Schüler? Und ich denke, das muss mit Gegenstand eines solchen Projekts sein. Nicht nur, wie dass die Herstellung des Produkts sich auf die Schüler auswirkt, auf das Verhalten der Schüler, sondern auch das fertige Produkt, das dann hergeht, weil es ein anderes ist als ein schulisches Produkt. Ein Aufsatz oder ein Kunstwerk, also eine Zeichnung oder so etwas, die vielleicht im schulischen Raum ausgestellt wird oder präsentiert wird, hier hat es ja eine ganz andere Öffentlichkeit und das wirkt natürlich ganz anders als auf die Schüler zurück. Und das, meine ich, muss mit Teil dieses Projekts sein.
Okay, und Luisa?
Ich habe zwei ganz kleine Fragen. Das eine ist, also wie ich weiß, hat dieses Projekt ja den Schwerpunkt Stadt Europa, oder? So ist der Schwerpunkt Stadt Europa? Das wisst ihr nicht. Okay, das ist schon die erste Antwort. Ja,
das musste nur in dieses Semester passen.
In der Studienorganisation.
Ah, okay, dann hätte ich das schon erledigt, inwieweit das eine Rolle spielt. Und das andere, das ist nur so eine kurze Sache, die mir auffiel. Hier der fliegende Teppich und das Kofferpacken fand ich ein bisschen schwierig, weil man damit ja irgendwie schon Rolle zuschreibt. Deswegen ist jetzt meine Frage, ist das ein Konzept gewesen, ihr seid, ihr habt das irgendwie reingetragen hier? Sind das Sachen, die ihr vorgegeben hattet?
Ja.
Okay, und vielleicht sagst du nochmal ganz kurz, was ihr mit dir zwecken wollt. Aber Entschuldigung, die Anfassung.
Allerletzte kurze Anmerkung.
Ich würde mich auch interessieren, wie das eigentlich bei den Lehrern und bei der Schulleitung ankommen muss. Also quasi einfach von der Schule selbst und von den Verantwortlichen, die ja im pädagogischen Alltag da drin stecken, ob die das befürworten würden, dass man so ein Projekt noch macht, oder ob die Hände im Kopf zusammengeschlagen haben und sagen, hier.
Ja, gut, das war jetzt meine Liste, wenn es nicht noch was ganz Dringliches gibt. Hang out. Ich glaube, rückwärts ganz kurz, ganz begeistert. Punkt. Rückwirkung auch schon.
Also ich glaube, für die Lehrer war es auch immer ganz spannend. Also sie haben dann auch teilweise bei den Gruppen mal zugeschaut oder so und Sie haben auch ganz oft gesagt, Sie wären glücklich, wenn Sie diese Situation manchmal haben könnten, mit 4 bis 5 Leuten arbeiten zu können. Das war natürlich extrem privilegiert, wie wir mit den Kindern zusammenarbeiten konnten. Und andererseits fanden Sie es aber auch schön, dann manche auch in einem ganz anderen, also in einem ganz anderen Auftreten zu sehen. Ich habe da zum Beispiel auch beschrieben, dass der eine dann so Selbstbewusstsein gewonnen hat, dem Klassenverband eben sehr wenig dann vortrat oder wenig gesagt hat. Und das war, glaube ich, schon ganz spannend, dass Sie da gesehen, also auch so ein bisschen was für sich dann rausziehen konnten auch wieder. Und von den Schülern kam in sehr vielen Gruppen sehr, sehr positives Feedback. Ja, wir waren so irgendwie normal und nur mit der Gruppe und ja.
Luisa, bei dir hatten sich die Fragen gleich beantwortet oder noch nicht?
Also diese Europafrage hat sich anscheinend erledigt.
Nein, wir haben natürlich sozusagen so Zuordnungen, die relativ grob sind und wollten ja gerade in dem Projekt, in dem man sich nicht den Fahrplan oder das völlig von unserer Seite bestimmt, gar nicht offen lassen. Mhm. Es hätte sicherlich die Möglichkeit gegeben, aber das haben wir zumindest genau in hohem Maße den Situationen überlassen, dass diese Dimension von europäischem Raum, großeuropäischem Raum, von Identität und so weiter stärker kommt. Aber ich fand eben auch das Überraschende, und das war, glaube ich, für uns alle auch wichtig, dass es darauf, dass es eben sehr weit zurückgehen kann und wir ganz einfach. Also wenn die Integrationsdebatte in Berlin verfolgt, dann geht es so wie mir, ich lese dauernd irgendwie Rennen von Kreuzberg und weiß nicht, wo was los ist, weil da, wo ich wohne, ist nichts los. Ja? Genauso ist es in den Schulen. Und wenn man nicht so diese Sarrazin-Aufregung teilen kann, dann weiß man, es ist halt ein harter Berufsalltag, aber eben halt, es ist auch nicht einfach, was wir tun werden. Wir drücken ja den langen Tag da vorne stehen und irgendwas labern. Das müssen die Lehrer halt auch. Also ich will sagen, die Dramatik, die hätte sein können, und dann wäre es sehr europäisch samt postkolonial angeworben, die war Gottlob nicht da. Auch wenn wir sehen, dass ganz viele der Rollenspiele der Schüler mit denen spielen. Aber das Spiegel ist eben, wobei ich nur noch schnell sagen darf, Nachhaltigkeit, das Problem war, und das können wir, glaube ich, nicht beantworten, episodisch oder nachhaltig, das können wir nicht sagen. Die Schulform, wie die Studienform, das ließ nicht zu. Das wäre aber eine interessante Debatte generell über die Ökonomie. Weil es ein Irrtum wäre, zu glauben, eine zweijährige Dissertation operiert anders. Wir verlassen das Feld fluchtartig, weil das Stipendium ausgeht. Ja, wir verlassen das Feld fluchtartig, weil die Glocke läutet, sonst schmeißen uns die Schüler raus, weil die keine Lust haben, den Nachmittag, den sie anders verplant haben, mit uns zu verbringen. Das sind ja nicht die Freunde. Ja, wir sind Technologen. Also ich meine, das darf man nicht verwechseln.
Ja,
das ist völlig klar, deswegen habe ich auch nichts gemacht.
Ja.
Ich wollte nur diese eine Frage wegen diese fliegende Teppich und,
ja,
und alles. Ja, nee, die waren von der Künstlerseite und sind kurzfristig gegeben und mussten wir dann plötzlich damit umgehen. Und darin diese ich weiß nicht, Fehlkommunikation oder Misskommunikation, daran lagen sehr viele Konflikte, was wir so als Zuschauer, ich und viele von uns haben das so ethnische Zustreitschreiben gesehen. Das war nicht so von der Künstlerseite gesehen, aber sind wir auch da und mussten wir damit umgehen und es war einfach so, diese Rolle, diese ökonomische Rolle waren manchmal sehr unklar, manchmal stehen wir als Lehrerinnen sind da und manchmal muss ich rausrennen und der eine Junge wieder zurücklaufen, weil sonst gehen wir und wir machen Unsinn und das war ständig und es war einfach so ein ganz, ja, für mich ein ganz außergewöhnliche Arbeit.
Es war immer erstaunlich, wie laut Ökologinnen im Feld sein können und müssen.